29. März 1968, Freitag. Antonin Nowotny mag für seine Person nicht anerkennen, dass die Partei immer recht hat. Und zwar immer. Und nämlich jedenfalls. Mögen andere verlieren, er will nicht und stößt das Mikrofon eines Rundfunkreporters aus dem Weg, dem er immerhin das hätte sagen dürfen. Von dem neuen Präsidenten der Sozialistischen Tschechischen und Slowakischen Republik heißt es, er sei ein Freund der Sowjets, Träger des zaristischen St. Georgskreuzes, Held der Sowjetunion, Träger des Leninordens, ehemals Verteidigungsminister, dann stellvertretender Minister für Jugend und Sport, bis die stalinistischen Säuberungen ihn ganz nach unten drückten. Dann kam Nikita Sergejewitsch Chruschtschow und fragte nach seinem guten Freunde. Eiligst holte Nowotny den General Ludwig Svoboda von der Arbeit in einem kollektivierten Dorf und Chruschtschow umarmte ihn und ließ ihn sitzen an seiner Seite. Die Ernennung Ludwig Svobodas gilt als ein Versuch, die Sowjets zu besänftigen. Und die Sowjets wehren sich wütend gegen die Vermutung, sie wollten die Demokratisierung in der CSSR abwürgen. Für sie geschieht da lediglich eine Aktivierung der Organisationen der Kommunistischen Partei und des Apparats der staatlichen Administration. Und es soll ihnen offenbar recht sein. In Memphis ist der Pastor King mit 3000ern marschiert, aber es gab Jugendliche, die liefen von der Demonstration weg, zerschlugen Schaufensterscheiben, plünderten. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Tränengas ein, ein 16-Jähriger ist tot. Im Sommer 1943 wollten die Friedenauer Niburs ihre Ferien einmal nicht auf der Schleuse in Wendischburg verbringen, sondern an der Ostsee, in der Nähe von Krespal. Krespal sollte ihnen Quartier besorgen, die Nähe des Flugplatzes von Jericho erschien ihm zu gefährlich und er brachte sie nicht in Rande unter, sondern in Rerik. Überdies wollte Krespal lieber allein bleiben, nicht beobachtet. In Rerik stand nur die Flak-Artillerieschule 1, Vortragender des Lehrgangs für Flak-Kommandeure Oberstleutnant Max Wachtel, und überdies hatte er den Niburs dort für 2 Wochen das Haus eines Luftwaffenoffiziers beschaffen können, statt nur ein Hotelzimmer für 2 Erwachsene und 2 Kinder, von denen Günther Niebuhr eben erst ein paar Monate alt war. Für die 2. Woche wurde Gesine nach Rerik geschickt. Das war eine Reise mit Zügen von Jericho nach Gnez, nach Wismar, dann auf der Rostocker Strecke bis Neubuko. Von da fuhr die Kraftpost die 14 Kilometer nach Rerik in einer halben Stunde. Sie fuhr nicht gern weg aus Jericho, nur aus Gehorsam. Krespal hatte ihr mehr als einmal vorgetragen, dass sie das älteste Kind sein würde, und sie erwartete nichts als Arbeit. Sie war auch verwirrt durch seine Anweisung, ältere Leute nicht nach Rerik zu fragen, sondern nach Altgarz, wie die Siedlung geheißen hatte, bevor die Nazis sie 1938 zur Stadt erhoben und mit dem neuen Namen erinnern wollten an eine verschollene Handelsstadt, von der nur ein paar Trümmer übrig waren. Am Bahnhof von Neubuko, noch als sie in den Bus stieg, fragte das Kind, ob er denn zuverlässig nach Altgarz fahren werde. Und der Fahrer nickte ihr mehrmals zu. Beruhigend, billigend. Das war mal ein anständig gezogenes Kind. Das Kind bekam von ihm einen Platz in der vordersten Reihe. Am Postamt von Rerik stand Klaus Niebuhr, abermals unzufrieden, dass diese Gesine ohne Eltern in der Welt umherreisen durfte. Dennoch zu sehr Kenner Reriks von 7 Tagen, als dass er ihr nicht den Führer hätte machen sollen durch eine Stadt, in deren Mitte strohgedeckte Bauernhäuser standen, ganz anders als in Berlin-Friedenau. Die Kirche mit einem wuchtigen Turm, hochgelegen, war von fast überall zu sehen, und Klaus verglich sie doch abschätzig mit der Kirche zum guten Hirten, die er zu Hause hatte. Er ließ sich aber Zeit, führte sie zu den Hünengräbern, auf die Strandpromenade am hohen Ufer. Das Land war ganz kahl unter dem weißen Himmel, baumlos. Von der Höhe konnte man hinuntersehen auf das Salzhaff, auf kräftig lärmende Brandung. Im Westen aber war die Insel Pöhl, die Steilküste von Rande, Jericho. Wie in Jericho wurden in einem Fort Luftalarme gegeben und Gesine verstand diese Niburs nicht, die sich sicher glaubten, bloß weil die Halbinsel Wustrow nicht Berlin war. Sie stand beim ersten Heulen der Sirenen auf vom Tisch, bereit, in den Keller zu laufen, und wenn auch dem Klaus von seinen Eltern das Spotten versagt wurde, sie glaubte sich belächelt. Sie erkannte die Niburs auch nicht recht wieder. Peter tat, als gehe ihm das Du nicht leicht vom Munde. Er betrug sich gegen sie mit einer allgemeinen Höflichkeit, fragte sie bei jedem Plan um ihre Zustimmung, wies zwar Klaus zurecht, nicht aber sie, als habe sie Erwachsenenrechte. Ein übers Gewohnte langer Mensch, der am ganzen Leibe mager geblieben war. Unter den Wangenknochen hatte er so wenig Fleisch, dass seine Lippen geschürzt aussahen wie von etwas Saurem, die Augen hinter dunklem Glas. Er machte mit den Kindern Spiele, aber nicht als Spiel, wie Alexander Pepke, ließ sie bald allein, ging seiner Frau nach, wo immer er sie fand. Damals wusste ich nicht, dass er seine Unabkömmlichkeit im Ministerium verloren hatte und nach dem Urlaub an die Ostfront sollte. Er hatte Crespa als Kind eingeladen, weil er da an eine Pflicht glaubte. Wäre lieber mit der Familie allein gewesen. Es war das letzte Mal. Auch Crespal sagte nach dem Krieg, Peter hätte bei der ersten Gelegenheit zu den Sowjets überlaufen wollen. So wie Martha Niebuhr in diesem Sommer war, soll sie sich vorher nie gezeigt haben. Wer sie in der Küche überraschte, sah sie weinen. Hinter dem Klaus war sie her auf eine ungeduldige Art. Klaus zeigte mit erstauntem Aufblicken, dass er sie manchmal nicht erkannte, war aber so weit, dass er ihr aus dem Wege ging. Fiel er einmal vor ihren Augen hin, kümmerte er sich nicht um die Schmerzen oder die Wunde, sondern machte sich bereit für den Tadel der Mutter. Sie sieht aber auf Bildern aus anderen Jahren fröhlich aus, zärtlich. Mit vorfreudig halboffenen Lippen ein großäugiges, dunkles Mädchen, das seinen Kopf an Peters Arm hält, wo sie ihn nur erwischen kann. Gesine zählte die Tage bis Jericho. Es waren nicht viele. Da mag ein Ausflug mit dem Ruderboot übers Salzhaff gewesen sein. Zu den Tessmannsdorfer Tannen, Spaziergänge, vielleicht zum Bastorfer Leuchtturm, zum Dietrichshäger Berg in der Kühlung. Dann kam der Sonntag.
Der Alarm am Sonntagnachmittag hatte schon 3 Stunden gedauert. Alle Erwachsenen waren aus dem Luftschutzkeller ins Freie gestiegen. Auch die größeren Kinder, voran Klaus. Gesine blieb neben dem Kind Günther sitzen, geniert, weil sie sich ausschloss, hartnäckig, weil sie Crespals Vorschriften folgte. Das Kind Günther schlief, halbnackt, schwer atmend in der Hitze. Gesine blies ihm ab und an übers Gesicht. Es war ein verkniffenes, mühsames Gesicht. Sie war mit dem Kind allein in dem weiträumigen, wohnlichen Keller. Das Haus gehörte der Luftwaffe und der Schutzraum war nach den deutschen Industrienormen angelegt. Unter die Mitte der Decke war eine Stützmauer gezogen. An den Wänden waren Bunkerbetten befestigt. Von irgendwoher murmelte die Stimme des Rundfunksprechers, der die Planquadrate aufsagte, in denen die alliierten Flugzeuge voranwanderten. Vor der Treppe nach draußen war eine in Gummi gefasste Eisentür, halb offen, dahinter ein kleiner Vorraum, wiederum mit einer luftdichten Tür, die ganz an die Wand geschlagen war. Die Anlage war Gesine als Gasschleuse erklärt worden. Damit sie Crespal die Gasschleuse besser erzählen konnte, stand sie auf und ging an die Treppe. Im Garten standen die Erwachsenen, unter ihnen ein Offizier mit einem Fernglas. Die Flugzeuge hingen ordentlich im Himmel wie ein Netz und glänzten in der Sonne. Die Stimme des Offiziers war mit einem Mal erstaunt und aufgebracht zu hören. »Die lösen aus«, hörte Gesine. Sie stand wieder mitten im Keller. Sie sah, wie Klaus Niebuhr in die offene Gasschleuse fiel und von da in einer langsamen Art auf den Fußboden des Kellers geschleudert wurde. Gleich nach dem ersten Einschlag hing Mörtelstaub wie Mehl in der Luft. In einer Seitenwand des Kellers war ein Loch. Die Beleuchtung war unterbrochen. Gesine hörte das kleine Kind schreien, tastete sich zu ihm, lief mit ihm zurück zu dem Loch in der Mauer, hielt das brüllende Geschöpf der Luft entgegen. Sie war sehr tief unter der Erde. Die Kinder wurden aber an der fast völlig verschütteten Gasschleuse gesucht. Die Detonationen waren so laut gewesen, sie begriff erst nach einer Minute, dass sie schon mehrmals gerufen worden war. Weil sie das kleine Kind auf dem Arm hatte, musste sie den immer noch liegenden Klaus mit den Füßen in die Seite stoßen, damit der aufwachte. Sie war das älteste Kind. Dann kroch er über die schräge Schuttebene nach draußen, zog sie hinterher. Jetzt hatte sie nur noch einen Arm für das Kind. Das Kind ließ den Kopf auf eine jämmerliche Weise nach hinten hängen. Sie wusste, dass es so falsch war. Sie hatte Angst, weil das Kind nur noch wimmernd heulte. Im Garten sah sie die Erwachsenen nicht alle, weil viele im Rasen lagen. Das Haus von Pirmann, General der Flieger, sah unversehrt aus, aber ringsum waren Krater in die Erde gerissen. Auch auf der Straße lagen Erwachsene. Die Kinder wurden nicht gefragt, als die Busse der Flak-Schule ankamen. Sie wurden eingepackt, nach Kühlungsborn gefahren, in Hotels untergebracht. In der Nacht war wiederum Alarm. Der Keller war nicht nach DIN gebaut. Sie sah die Wände voller Wasserrohre, weckte mit Flüstern Klaus Niebuhr auf, schlich mit ihm und dem Kind Günther durch das Gedränge an eine Treppe, in der die Nacht zu sehen war. Jetzt wusste sie, dass sie Angst hatte. Am Morgen war Crespal in Arendsee, das nun Kühlungsborn hieß. Arendsee war Aronssee gewesen, in den Zeiten, als hier noch die Juden baden durften. In dem Telegramm für Crespal hatte gestanden, Kinder leben, als ob einem doch immerhin die Beine fehlen konnten. So kamen Gertrud und Martin Niebuhr zu zwei Kindern, die sie noch 10 Jahre lang ihr eigen nennen konnten. So verlor das Kind Gesine einen kleinen blauen Strohhut. So blieb Peter mit seiner Martha zusammen in einem gemeinsamen Sarg in der Erde von Wustrow. Das Kind Gesine kannte sich inzwischen aus mit Begräbnissen. Sie wusste das mit den 3 Händen Erde auf den Sarg.